Hi, meine Pros und Champs, Bankdrücker, Stammspieler, Goalgetter, Spielmacher, Centerbacks, IVs, AVs, ZMs, falsche Neuen, Coaches und alle, die nicht eingewechselt werden, gesperrt oder nicht im Kader sind. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, in der ich wieder einen spannenden Gast eingeladen habe. Hört selbst rein und wenn euch mein Podcast gefällt, vergesst nicht, diesen mit 5 Sternen zu bewerten und mir für mehr zu folgen. Wie auf dem Spielfeld und außerhalb des Platzes unterstützen wir unsere Mitspieler und Mitmenschen. It's your future, goal for it. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen wieder zu meiner neuen Podcast-Folge, der Traum vom Fußballprofi und seine Herausforderungen. Diesmal wieder ein sehr spannender Gast, Timo Staffelt, Ex-Profi-Fußballer, unter anderem auch beim KSC gespielt. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch, aber Timo, für diejenigen, die dich nicht kennen, ja, stell dich erst auch nochmal gerne vor und ja, schön, dass du dabei bist.
Hi, grüße dich erstmal. Für diejenigen, es gibt bestimmt einige, die mich nicht kennen, weil ich jetzt nicht so der Weltstar war, aber die eingefleischten KSC-Fans werden mich noch kennen. Timo Staffelt, mein Name. Hab mit Jugend, Zeit und Amateure und Profi, glaube über 16 Jahre beim KSC gespielt. Hab dann letzten Endes den Sprung dann von Karlsruhe weg nach Osnabrück, Köln und Aachen und 2017 meine Karriere dann, meine aktive Karriere beendet.
Ja, danke Timo. Wie gesagt, schön, dass du dabei bist. Bist du dann zum KSC, dann in die U19?
Nee, das war die heutige, was ist denn das? Damals D-Jugend habe ich noch gespielt. Also heutige ist es, glaube ich, die U12, U13. Bin dann bei uns in Ketch, gibt es so einen Hallenmasters, wo Bundesligisten kommen und es war damals ein bisschen Aufruhr, dass so der Dorfverein, der damals bis ins Finale gekommen ist, war ich halt auffällig, okay, und dann von da aus bin ich dann in die C-Jugend, das ist dann, und damals war ja noch das mit 83er, 84er Jahrgang, also es war dann eine heutige U13 müsste es sein, U12, U13 bin ich dann 1996 dann zum KSC gewechselt.
Okay, schön, ja, also beim KSC bist du dann von der U19 dann aber in die zweite Mannschaft zunächst hochgekommen sozusagen und hast dich dann aber hoch zu den Profis sozusagen gespielt, ne?
Ja, ich wollte schon sagen, hochgeschlafen. U19 raus, genau, zu den Amateuren. Hab dann da schon als junger Spieler bei den Amateuren einen Stammplatz gehabt und habe dann da schon mitgespielt beziehungsweise mit trainieren dürfen bei den Profis. Und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob ich da schon meine ersten Profi-Einsätze hatte als Amateurspieler, aber dann offiziell 2 Jahre KSC Amateure und offiziell dann danach Profivertrag. Aber da war dann schon der Übergang halt mit Profis und hier und trainieren und dabei sein und ja.
Okay. Und kannst du dich noch an dein Profidebüt erinnern?
Ja.
Dein erstes Spiel?
Das war tatsächlich im Januar 2005, meine ich. 2005, okay. In Burghausen. Aha. Gegen Wacker Burghausen. Ich glaube, das kann doch schon jetzt fast gewesen. Also irgendwas mit dem 20., 21. Kann es sogar sein, dass es da in diese Regen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall in Burghausen, da kann ich mich noch dran erinnern, bin eingewechselt worden. Hab nur Querpässe gespielt, weil ich so nervös war.
Auf Sicherheit, ja.
Auf Sicherheit, weil ich nur nervös war und war auf jeden Fall ein mega Erlebnis. Und das fand ich so ein tolles Erlebnis, dass ich direkt danach feiern gegangen bin mit meinen Jungs in Heidelberg und habe am nächsten Tag das Training verschlafen.
Oh, okay. Okay, aber so war ja dann wahrscheinlich überzeugend, dass es danach auch weiterging, ja.
Hat dann gepasst, scheinbar, ja. Natürlich muss ich mich erstmal entschuldigen und klar, das gehört alles dazu. Es war noch eine andere Zeit als heute, ne?
Klar.
Aber es war auf jeden Fall insofern, dass ich da auch mit den Amateuren dann auch zu dem Zeitpunkt auch aus der Oberliga in die heutige dritte Liga aufgestiegen bin. Damals war ja die Regionalliga Süd die heutige dritte Liga, ja, und dann sind wir damals auch aufgestiegen und das war eine super Zeit, dann sind auch mehrere von uns hochgekommen, hat alles zur richtigen Zeit gepasst und also die Zeit will ich nicht missen.
Ja, nee, glaube ich. Ja, du bist ja auch mit dem KSC auch nochmal aufgestiegen, also tatsächlich dann auch in die Bundesliga tatsächlich, ne?
Ja,
genau.
Ja, das war 2007. Glaube ich. 2007 sind wir aufgestiegen. Ja, 2007 sind wir aufgestiegen in die erste Bundesliga.
Ja, Ja, und was war das für ein Gefühl? Also, ich meine, da dann den Aufstieg zu feiern und dann auch die Bundesliga irgendwo auch dann dort reinzuschnuppern.
Kann man nicht beschreiben in Worte. Also, wir wurden auch tatsächlich Zweitligameister. Wenn man das mal mitmacht, wenn man es nicht gewohnt ist, irgendwie in der ersten Bundesliga zu sein und du steigst dann in die erste Liga auf und merkst dann, nächstes Jahr bist du in der Liga wie mit Bayern und Leverkusen und wie sie alle heißen. Natürlich war da in Karlsruhe dann auch Ausnahmezustand, weil wir die Generation waren, die dann wieder aufgestiegen ist seit der UEFA Cup Zeit, ja, diese goldene Zeit in der UEFA Cup Zeit dann damals. Und da war das in Karlsruhe natürlich dann eine phänomenale Stimmung. Also das war auch für uns Spieler mega, das erleben zu dürfen. Und also das kann man nicht in Worte fassen.
Ja, du sprichst auch noch die legendäre Zeit des KSC an mit Euro Eddie damals, ne? 7:0 gegen FC Valencia, wo er da viermal auch getroffen hat. Ja, ist mir selbst auch irgendwo als Kind dann in Erinnerung geblieben, so dass man im KSC auch immer irgendwie ja eine Verbindung hat, selbst wenn man kein Fan ist tatsächlich. Ja. Aber ja, schön, kann mir bei dir auch echt vorstellen, ja, was das für ein Gefühl. Was das für ein Gefühl ist, wenn man aufsteigt, ob es jetzt in die zweite oder die erste Liga ist, aber erste Liga ist natürlich dann nochmal ja, ein anderes Level. Und es gab ja dann auch mal eine Zeit, wo es, glaube ich, auch eher dann nach Richtung zweite Liga wieder gegangen ist, ne?
Wie alles im Leben gibt Höhen und Tiefen oder also das Gleichgewicht einfach und das hat halt in dem Moment dann ja nicht sein sollen, dass wir da konstant in der ersten Liga bleiben durften und deswegen ging es dann 2 Jahre später wieder runter in die zweite Liga und sogar wieder ein paar Jahre später ging es dann auch wieder runter in die dritte Liga, klar. War also so schön das andere war und es ist leider mental gesehen oder auch psychologisch gesehen bei Menschen so, du kannst 10-mal aufsteigen, sage ich jetzt mal, aber wenn du einmal absteigst, ja, dann tut es, glaube ich, mehr weh als die 10 Aufstiege davor, weil das Negative einfach viel mehr im Kopf bleibt. Und so ist es natürlich auch dann bei mir, weil du willst dann das gerade biegen, du steigst ja nicht für extra ab, ja, egal wie, ja, egal in welcher Form du da unterwegs bist. Du steigst einfach nicht gerne ab und das war dann keine so tolle Zeit. Ja, es sollte anders sein, definitiv, weil sowohl positiv als auch negativ, klar, das soll im Gleichgewicht sein und man erinnert sich auch immer an die positiven Sachen, ja. Aber trotzdem bleiben halt solche negativen Erlebnisse sehr stark im Kopf, ja, und die möchte man dann meistens auch dann irgendwie begradigen oder irgendwie sowas, aber trotzdem. Man steigt nicht so gerne ab. Also man macht es ja auch nicht für extra, um Gottes Willen, ja.
Klar, ja. Ja, und dann weiß ich, dass du dann auch einen Vereinwechsel dann anstreben musstest oder angestrebt hast.
So genau kann ich es immer sagen, ob das so jetzt muss, war, ich wäre gerne geblieben. Mehr oder weniger habe ich aber gemerkt, sowohl auf meiner Seite als auch von Seiten des Vereins wäre vielleicht es mal ratsam, eine Veränderung herbeizuführen, ja. Aber trotzdem, ich war lange und mir tat es halt weh in dem Verein, gerade mit dem Abstieg in die zweite Liga oder auch in die dritte Liga, ja, dass man da das begradigen will oder sowas. Es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, insofern, dass man sagen muss, okay, vielleicht wäre es besser, wenn man sich trennt. Ja, und eine Trennung ist immer schwierig. Und von daher war es dann so, dass ich dann nach Osnabrück gewechselt bin.
Ja, verstehe ich, ja klar. Du hattest, glaube ich, auch mal seinerzeit mal gesagt, es ist dann schwierig, weil du das nicht wieder gut machen konntest, auch in dem Sinne, ne? Und wenn du dann den
Ja,
Verein, ja.
wenn ich halt, also so 16 Jahre in dem Verein einfach wegzuwischen, das geht halt nicht so, ja. Und wenn du halt dann aus der ersten und zweiten Liga absteigst, dann hast du auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Verantwortung, das wieder richtig machen zu wollen, weil du halt dann seit 16 Jahren in diesem Verein bist, ja. Und das tut dir dann selbst weh, unabhängig davon, was von außen dann immer reingetragen wird. Aber trotzdem willst du diesen Fehler ja wieder gut machen.
Ja.
Und du bist ein kleiner Teil von der ganzen Mannschaft und da ich aber schon lange dann da war, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, wollte ich das halt dann wieder korrigieren. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hat es dann einfach nicht gepasst oder nicht passen sollen und manchmal muss man halt dann, die Wahrheit tut halt weh, das ist immer so, die Wahrheit tut immer weh, deswegen war es dann vielleicht besser für beide Seiten, einfach mal zu sagen, komm, wir machen hier einen Cut, und im Nachhinein für den Verein war es ja besser so. Die sind ja direkt wieder aufgestiegen. Ich mit dem VfL Osnabrück leider nicht. Ich bin in der Relegation gescheitert gegen Dresden.
Okay, ja, auch dann wieder. Leider nicht, ja. Aber
ja.
Und wie bist du an deine Vereinswechsel herangetreten? Also eigenständig, hat dir jemand dabei geholfen?
Teils. Jetzt Osnabrück war das mit meinem damaligen Berater, wurde es dann mit initiiert, weil Pele Wollitz damals Interesse hatte, mich zu verpflichten. Die anderen Wechsel, wenn man halt ein gewisses Alter hat, dann braucht man irgendwann mal dann vielleicht weniger einen Berater. Und das war dann vielleicht dann gerade zum Ende hin zu Viktoria Köln und zu all meinen Aachen-Zeiten. Das habe ich dann alleine gemacht.
Okay. Also nach Osnabrück, hast du ja gerade auch angesprochen, dann ging es ja noch nach Viktoria Köln und
ja.
Alemannia Aachen. Wie waren da die, oder wie war da die Zeit, und gibt es da auch nochmal Anekdoten, die du da gerne nochmal erzählen möchtest?
Anekdoten. Anekdoten gibt es eigentlich von jeder Epoche irgendwie welche, ja, wo man erzählen kann. Ob das dann so für die breite Öffentlichkeit da auch so bestimmt ist, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es immer lustige Sachen. Und ja, auf jeden Fall Erfahrungen wert. Rein sportlich gesehen war nach Viktoria Köln zu wechseln ein Genickbruch, ja, weil du einfach von der dritten Liga, von einem Aufstiegsaspiranten, der in der Relegation gescheitert ist, dann wechselst in die Regionalliga, obwohl du dann damals eine super Mannschaft hattest, ja, mit Albert Streit, Buadus, Mike Wunderlich und wie sie alle hießen, ja. Wir haben es nicht geschafft aufzusteigen, weil das zweite Red Bull damals werden sollte, so auf die Art, weil die halt dann sehr viele Profis hatten, die höher gespielt hatten. Das Projekt hatte wirklich einen gewissen Reiz, mit den Spielern auch zusammenzuspielen. Wir haben es nicht geschafft, ja. Und nach 2 Jahren wurde mir dann auch nahegelegt, weil ich ja damals der Trainer Pele Wollitz ist dann zu Viktoria Köln. Der hat mich dann auch zu Viktoria Köln geholt, von Osnabrück dann wieder. Und da wurde mir nahegelegt, ich habe noch Vertrag gehabt, nach einem neuen Verein mich umzuschauen. Ich hatte aber noch Vertrag, ja, und deswegen war das für mich in einer leichteren Konstellation. Und dann kam aber mit Alemannia Aachen zustande, weil wir haben da gerade einen Tausch gemacht mit Tim Jerath, glaube ich, war das damals. Und dann bin ich da nochmal, wir sind dann noch in Köln wohnen geblieben, dann kam gerade dann 2016 meine Tochter zur Welt, und irgendwann mal war es dann für mich dann klar, in der Regionalliga werde ich nicht mehr zu schnell rauskommen. Da bist du einfach dann drin gefangen. Es war dann rein sportlich gesehen einfach dann irgendwann mal dann klar, dass ich sage, jetzt muss ich mich drum kümmern, was wäre, wenn ich jetzt aufhöre 2017, was gibt's noch für Möglichkeiten? Und ja, ich habe mich dann dafür entschieden, wieder nach Hause zu gehen. Wir sind dann umgezogen wieder nach Hause in die Heimat, und dann der Rest ist Geschichte.
Okay. Ja, also trotzdem, also schöne Karriere, spannende Karriere, gerade nur mit den Stationen beim KSC, Osnabrück, Viktoria Köln, Alemannia Aachen. Da blickst du bestimmt immer noch gerne zurück auf die Zeit. Hattest du mal einen Moment in deiner Laufbahn, wo dir alles zu schnell ging und du nicht realisieren konntest, wie schnell das alles geht und du gerne auf Stopp gedrückt hättest?
Während der Karriere nicht, nee. Warum? Weil man da in dieser Bubble drin ist. Man, also das ist wie so ein D-Zug gewesen im Nachhinein. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber man überlegt, man reflektiert dann und sagt dann, was würde man denn anders da machen in manchen Sachen, in manchen Situationen? Würdest du vielleicht da, wenn man mit anderen Vereinen gesprochen hat, würdest du dahin wechseln? Hättest du vielleicht viel früher vom KSC weg sollen? Hättest du lieber bleiben sollen, drauf pochen sollen, pass auf, du willst das und das machen? Das sind so viele Überlegungen, und man hätte dann vielleicht mehr Spiele machen können, wenn man dann vielleicht das gemacht hätte, hier wie so eine Kettenreaktion, ja, so ein Butterfly-Effekt. Letzten Endes hat mir dann aber meine Frau gesagt, jetzt hältst du mal den Ball flach, jetzt viele Spieler würden sich wünschen, so viele Spiele gemacht zu haben wie du in der zweiten und ersten Liga. Und du jammerst dir rum zu sagen, was hättest du noch anders da machen können. Also man vergisst es dann, was man eigentlich erreicht hat. Das merkt man aber, also ich habe es nicht währenddessen gemerkt. Ich habe das auch nicht, für mich war das normal. Ja, für mich war diese Wertschätzung währenddessen nicht da. Jetzt, was ich natürlich dann im Nachhinein sagen hätte müssen, ich hätte das viel mehr wertschätzen müssen, dann wäre ich vielleicht viel früher auf den Trichter gekommen, zu sagen, komm, ich ändere was, ne, sowas einfach. Aber währenddessen ist mir das nicht aufgefallen. Nee, weil man in dieser Bubble drin ist und ja, ich hätte da bestimmt das eine oder andere anders da gemacht. Vielleicht. Also ist immer schwierig im Nachhinein das zu sagen, ne, aber.
Ein ähnliches Beispiel hatte ich jetzt neulich im Interview von Karl Eihan gesehen bei Sky. Der hat nämlich auch gesagt, er war ja bei Schalke und hat dort Champions League gespielt und wurde dann nach Düsseldorf ausgeliehen. Und dann hat er erst realisiert, dass es nicht nur Champions League ist, die man als Profi spielt, sondern auch in der zweiten Bundesliga und dann gegen Abstieg oder weiß ich nicht, ne? Also hat er auch gesagt, dass er das dann später realisiert hat und dann es ihm aber auch entsprechend viel geholfen hat, nachdem er das eben realisieren konnte, was seine persönliche Entwicklung anging.
Ja, mir hilft es jetzt natürlich viel eher, darauf zu achten. Auch diese, klar, das ist seit Jahren immer diese Aufmerksamkeit, Achtsamkeit etc. Aber trotzdem merkt man mit den Jahren, wenn man ein bisschen älter wird, auch das zu schätzen, ja, diese Zeit zu schätzen, die du hast, weil das geht so schnell vorbei, alles, was man erlebt. Und wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was man in diesen geballten 12, 13 Jahren erlebt hat, alles, ja, mit dem Hobby, was man zum Beruf machen durfte, mit allem drum und dran, was dazugehört, hätte man viel mehr genießen können. Man hätte ruhig mal öfter mal auf Pause oder auf Stopp drücken können, zu sagen, pass mal auf, komm mal runter, reflektiere mal, was du da gerade erlebst. Die Leute jubeln dir zu, natürlich auch, buhen dich aus, pfeifen dich aus, weil du scheiße gespielt hast. Aber trotzdem gehört es ja alles dazu. Und du gehörst zu den wenigen, und statistisch gesehen gehörst du ja zu den wenigen Spielern, die das schaffen. Wenn man mal überlegt, wie die Statistik, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, wie viele Menschen oder wie viele Fußballprofis werden wollen, und du einer davon warst, das lernst du halt dann erst da im Nachhinein zu schätzen. Ja, und das habe ich dann für mich dann rausgezogen. Aber trotzdem will ich die Zeit nicht missen, weil wenn ich jetzt was ändern würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, dann würde das wie in dem Film Butterfly-Effekt irgendwas wieder verändern, was dann wieder was anderes wäre, und dann verzettelst du dich. Deswegen bin ich da tatsächlich dankbar, wie ich es erlebt habe, wie alles okay ist, und nutze das dann eher für die Zukunft und für die Gegenwart, dann Dinge mehr wertzuschätzen, als irgendwie das möglich ist oder sowas.
Ich meine, ja gut, Fußball ist, oder der Profifußball ist ja auch sehr schnelllebig, ja. Also von daher hat man meistens ja auch nicht so viel Zeit, das alles zu verarbeiten. Das, ne, das kommt ja auch dahin.
Ja, aber nur alles ist schnelllebig. Also egal wie, musst du gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und wie auch immer, und guck dir doch mal die Konzerte an, wie viele plötzlich ihr Handy zücken, um da, anstatt es zu genießen, was da jetzt gerade vor dir abgeht, dann plötzlich werden da Videos gemacht und keine Ahnung, anstatt einfach mal den Moment zu genießen. Es verliert immer mehr an Substanz. Und ja, wie
Das
gesagt,
stimmt.
ich hab's für mich gelernt, einfach mal den Moment mehr zu schätzen, in diesem Moment mehr drin zu sein oder sowas, egal was ist, ob das mit Familie, mit Hunden, mit dem Kind, oder ich bin jetzt auch wieder da kommen wir bestimmt gleich zu sprechen drauf, Co-Trainer jetzt beim VfL Mannheim, da bin ich jetzt wieder reingerutscht, ja, so in diese Fußballriege da, und dann lernst du das einfach wieder mehr zu schätzen, dass du ja wieder drin bist, wie viel Spaß das macht, ja, aber wo Vorteile sind, dann sind natürlich auch wieder Nachteile, und das musst du dann alles versuchen, irgendwie in die richtige Bahn zu lenken.
Ja, Max Eberl hat das einmal ganz schön gesagt. Der hatte ja dann auch den Change, als er dann in Gladbach aufgehört hat, und hat gesagt, er packt das nicht mehr, und ne, und jetzt macht er es auch anders, seitdem er beim FC Bayern ist, dass er dann auch einfach, wenn er mit dem Hund spazieren geht, ihm sein Handy nicht mitnimmt, als Beispiel jetzt nur mal, ne? Also
Ja,
ja,
super.
einfach mal den Moment genießen, und wie du schon richtig gesagt hast, ja, das ist natürlich jetzt auch nochmal eine andere Zeit. Hattest du schon einmal Angst, dass deine Karriere schneller zu Ende ist oder hätte sein können, als sie angefangen hat?
Nee.
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 Okay.
Also das Erste, wo man vielleicht dann denken könnte, eventuell durch Verletzung oder sowas, ja, das ist ja vielleicht das, was ja bei vielen dann vielleicht auch im Kopf rumschwirrt oder so. Ich war nie tatsächlich verletzungsanfällig. Ich hatte immer, was das betrifft, also ich hatte keine große Verletzung oder sowas. Trotzdem spürt man einfach, ich werde jetzt im Februar 41, trotzdem spürt man einfach, und das verkennen vielleicht viele, was du trotzdem deinem Körper da antust, ja, in dieser Zeit. Und ich bin jetzt doch vielleicht nur ein kleiner Fisch in dem ganzen Teich gewesen, wenn ich mir mal die Interviews immer von Toni Kroos anhöre oder sowas, die dann da 80, 85 Spiele in der Saison abliefern, was da für eine Belastung auf dem Körper ist. Und jetzt kommt natürlich wieder die große Krux an der Sache. Ja, ihr kriegt aber auch Geld dafür. Naja, also das ist zu leicht gesagt, ja. Also kein Geld der Welt ersetzt die Gesundheit. Und natürlich kann man auch sagen, ja, niemand zwingt euch dazu. Ja, gut, aber wenn die Vereine das halt zahlen, das sind die Spieler doch die, also jeder wird es doch annehmen, ja. Von daher, trotzdem merkt man, dass dann da die Sprunggelenke, der Rücken oder wie auch immer, dass da das dann trotzdem drunter leidet. Aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl irgendwie, dass sie vorzeitig zu Ende geht. Also, nee, muss ich,
Okay.
nee.
Nee, ja, ist doch gut, also umso besser. Wir hatten es ja schon mal am Anfang mit deinem Profidebüt, da sagtest du, da warst du sehr nervös. Gab es auch nochmal einen anderen Moment, wo du sagen könntest, ich war mental ganz schön ausgeschöpft oder ausgelastet, dass es so, dass du da am Limit gegangen bist?
Ja, da hatte ich mal eine Phase, wo ich wirklich, ich weiß aber nicht, welche Saison das war. Da waren wir in der zweiten Liga und ob das vor dem Abstieg war oder davor, da war der mentale Druck so groß, weil auch dann privat noch dazu viel dann kam. Da war der mentale Druck so groß, dass du wirklich gesagt hast, boah, das ist also nach außen hin so den mental starken zu spielen, ist eine Sache, aber du musst dich auf das konzentrieren, weil dafür wirst du ja bezahlt, das ist dein Job. Trotzdem musst du halt da rausgehen, vor 30, 40.000 dann dein Job liefern, was aber dann nicht so einfach ist zu der Zeit, ja. Und dann musst du wirklich sagen, da hätte dann vielleicht auch noch andere Sachen geholfen, aber das ist ja heutzutage ganz anders, da gibt es dann vielleicht Mentaltrainer und wie auch immer. Aber da hat man dann wirklich gespürt, dass das dann vielleicht im Rückblicken dann vielleicht anders da gehandelt hätte werden müssen.
Ja, nee, ist richtig. Ja, also klar, also die Unterstützung gibt es zwar ne, heutzutage auch von den Vereinen, dass man da einen Mental Coach zum Beispiel auch hat, aber ich habe jetzt neulich nochmal einen Beitrag gesehen, dass das tatsächlich aber auch noch nicht sich so durchgedrungen ist, dass das jetzt so intensiv auch, sage ich mal, angegangen wird, das Ganze, ne?
Was ich nicht verstehen kann, tatsächlich, also wir sprechen und diskutieren, unabhängig davon, was wir alles diskutieren in Deutschland, diskutieren wir über Mental Health in ganz normalen Unternehmen und was weiß ich was alles, ja, was es da für Programme gibt. Und ich habe jetzt in meinem jetzigen Job mit Unternehmensberater, Finanzberatung viel mit Unternehmen zu tun, die auch mit Wertschätzung, Gesundheit etc. zu tun haben. Aber in der Profibahn läuft's, in der Laufbahn eines Profispielers, so, das wird es immer irgendwie noch so innerhalb des Vereins irgendwie, keine Ahnung, totgeschwiegen oder sowas, ja. Natürlich bin ich da jetzt seit Jahren nicht mehr so ganz tief drin, aber so wie du sagst, das ist, warum das immer noch so ist, keine Ahnung. Da wird bestimmt schon viel gemacht, ja, aber ich glaube, das kannst du immer noch verbessern.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, der Tenor war so gewesen, dass sie gesagt haben, dass ein Spieler oder eine Spielerin eher dann sich im privaten Umfeld dann auch nochmal umschaut, weil sie vielleicht auch nicht diese Offenheit dann oder das gar nicht so preisgeben möchte. Ja, so in die Richtung ging die Argumentation, aber ja, natürlich müsste da mit Sicherheit mehr getan werden. Da bin ich aber auch deiner Meinung, ja.
Vor allem die jungen Spieler. Also wenn ich mir überlege, ich bin mit 20 oder 21 offiziell Profi geworden. Also heute mittlerweile ist es ja schon mega alt, wenn du da Profi wirst. Mittlerweile bist du die ganzen Topstars, Florian Wirtz und wie sie alle heißen, die werden ja mit 17, 18 schon so mit erstens mal Geld zugeballert, mit irgendwelcher Öffentlichkeitsarbeit zugeballert. Und was weiß ich jetzt alles. Wenn ich das mal rückblickend für mich sage, also ich würde auch durchdrehen. Ja, weil du gehypt wirst, was auch immer. Natürlich kommst du darauf an, wie du familiär, Bekanntenkreis, weil jeder will das oder was plötzlich von dir, ja. Da musst du, und das finde ich super bei Flo Wirtz, wie er seine Entwicklung nimmt, ja, dass das auch ein bisschen von Leverkusen und mit dem Papa dazu zusammen ein bisschen gesteuert wird, dass das da nicht ausartet, ja. Ich glaube, da kann er sich sehr gut entwickeln, ja, aber trotzdem glaube ich, gerade für die jungen Spieler, die müssen dann an die Hand genommen werden, dass die geschützt werden, dass die da jetzt nicht komplett schon mit 19 Burnout bekommen, weil sie halt so gehypt werden. und dann hier losgelassen werden auf die Menschheit mit irgendwelchen Sachen. Und es ist ein Haifischbecken, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass da die sich gut entwickeln können.
Nee, stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Du hast es ja eben schon mal angedeutet. Du bist ja aktuell Finanzberater. Also für Fußballer ist es ja auch oftmals die Frage, was mache ich nach der Karriere? Also die Karriere nach der Karriere. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, Trainer zu werden oder eine Funktion im Verein zu übernehmen. Aber ne, viele nehmen auch den Weg und sagen, ich gehe in die Immobilienbranche oder in die Finanzbranche. Ja, also wie hat sich jetzt dein Leben zum Beispiel nach deiner Karriere verändert?
Also erstmal war für mich klar, dass ich nicht diesen Weg einschlagen will. Ja, wenn wäre es nur so gewesen, dass ich sage, ich bleibe im Fußballbusiness als Sportdirektor, sportlicher Leiter, wie auch immer, hatte auch damals die Möglichkeit mit Fuat Kilic, Alemannia Aachen, er hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach meiner aktiven Karriere dann bei Alemannia Aachen sportlicher Leiter zu werden, weil er hatte damals die Doppelfunktion. Wohingegen aber ich dann klipp und klar gesagt habe, ich mag das erstmal nicht. Warum? Weil ich die Tochter ist gerade auf die Welt gekommen, und ich will halt dann, da sind wir wieder beim Thema Zeit, ja, ich bin ein großer Freund von diesem Diskussionsthema Zeit. Ich wollte halt meine Tochter aufwachsen sehen, ja, und das habe ich dann alles untergeordnet, wir sind nach Hause gezogen, und wenn ich da jetzt wieder, dann hätte ich eine Fernbeziehung, Tochter sieht mich nur, wenn überhaupt, irgendwie an einem Tag in der Woche. So oft, die hat, kennt mich vielleicht gar nicht oder sowas. Das wollte ich halt gar nicht. Das war für mich gar keine Option. Ich hatte dann während meiner Karriere zwei Fernstudienlehrgänge absolviert. Einmal zum Immobilienmakler und einmal zum Sportmarketing-Manager, und habe mich halt für Finanzen eh schon interessiert, schon immer, ja. Und bin halt in diese Richtung gegangen, weil ich dann gesagt habe, wenn ich nicht in diesem Business bleiben will, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, ja, und habe mich dann ein halbes Jahr auch darauf vorbereitet, dass meine Karriere dann 2017 im Sommer zu Ende geht, und habe mich dann darauf vorbereitet, dass ich dann komplett mal was anderes mache. Tat mir auch gut, ja. Das hat man ja auch gemerkt, dass ich dann wirklich jahrelang habe da noch ein bisschen in der unteren Liga rumgekickt und rumgewurschtelt, weil mir dann doch das Fußballspielen Spaß gemacht hat, aber trotzdem war ich dann nicht mehr in diesem Business drin, ja. Und das war im Nachhinein super. Also es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ich habe genügend Zeit gehabt, für die Familie, für Tochter, und wir sind beide selbstständig, meine Frau und ich. Wir konnten uns das dann auch alles super einteilen. Deswegen war die Entscheidung damals mega.
Siehst du Parallelen, sage ich mal, im Job eines Fußballprofis und in dem Job, den du heute ausübst, und welche Fähigkeiten helfen dir dabei besonders?
Ja, also es gibt natürlich Sachen, die Parallelen aufzeigen. Wenn du jetzt irgendwie Ehrgeiz brauchst für irgendein Projekt, oder wenn die sagen, du bleibst da dran, oder Disziplin oder wie auch immer. Also diese Teamfähigkeit, das habe ich natürlich vom Fußball mit rübergenommen, ja. Und wirklich zu sagen, wenn wir irgendwas machen, dann wirklich, ey, pass auf, ich bin jetzt kein Ego-Shooter, sondern ich mache das jetzt mit euch im Team oder sowas, ja, oder auch mit dem Kunden zusammen. Zu sagen, ich kann dich verstehen, was du gerade willst, pass auf, lass uns da eine Lösung finden. Muss natürlich auch gewissermaßen eine Empathie aufzeigen. Das muss jeder selber wissen, ob er das kann oder nicht. Vor allem habe ich auch aus dem Fußball eine Parallele mitgenommen, weil ich das auch früher schon gemacht habe. Ich wusste, was ich kann, und ich wusste, was ich nicht kann. Ja. Also ich war jetzt nie derjenige, der da extrem viele Übersteige gemacht hat und keine Ahnung was. Und das habe ich dann auch schon in die freie Wirtschaft mit reingehen. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, und das kannst du dann halt gut spielen. Ja, das ist dann schon mal das, was man mitnehmen kann. Ja.
Also auf die Stärken konzentrieren, sozusagen.
Ja, Stärken konzentrieren, aber auch, du, pass auf, ich kann das nicht. Ich suche mir jemanden, der das kann. Ja, so wie beim Fußball früher, pass auf, einer der technisch versierter und im 1 gegen 1 besser ist, dann spiele ich über den Ball auf 3 Meter dahin, wie zum Beispiel Jaschwili damals, der konnte dich auf dem Bierdeckel austanzen. Ich konnte es nicht, ja. Ich war dafür im Zweikampf vielleicht im Defensiven ein bisschen stärker, um den Ball zu gewinnen, hatte dann eine gewisse Spielintelligenz, auch das Spiel zu lesen, Und so macht es auch da. Dann gebe ich lieber den Ball ab an Jaschwili, der macht das alles andere. Und so ist es hier dann genauso. Finanzberatung, Unternehmensberatung, ich bin dann stark in manchen anderen Dingen drin. Es gibt aber welche Leute, die dann vertrieblich oder irgendwie auch immer in anderen Sachen stärker sind. Dann sage ich, pass auf, ich habe da was, kannst du mir da helfen? Es ist halt dann auch wichtig zu wissen, dass du nicht nur die Stärken spielst, sondern auch zu erkennen, was du nicht kannst, ja, und das dann nicht unbedingt dann verbesserst, sondern dann wirklich sagst, pass auf, ich kann das nicht, ich hole mir jetzt Hilfe. Das ist ja auch
Ja.
immer so eine Sache hier in Deutschland, eine Hilfe zu holen, sehen in meinen Augen viele noch als Schwäche an oder sowas, ja. Nee, im Gegenteil, das zeigt eher von großer Stärke, dass du dir Hilfe holst bei einer gewissen Sache.
Definitiv, ja. Ja, nee, stimme ich dir zu. Also quasi den Ball einfach abzuspielen und
Ja.
zum, ja, besser positionierten zum Beispiel, ne? Das ist ja das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ja. Und dann, du sagtest es, du bist ja jetzt dann aktuell Co-Trainer wieder, ne? Also du hast dich jetzt dafür entschieden, als Co-Trainer beim VfL Mannheim zu arbeiten. Ja, willst du da noch mal kurz drauf eingehen? Wie kam das zustande? Und ja, was ist so deine Perspektive oder dein Anreiz? Und wo willst du vielleicht mit dem Fußball auch wieder Fuß fassen am Ende des Tages?
Also grundsätzlich, wenn man in den unteren Ligen Fußball spielt, dann geht es ja eher darum, ich habe meine Kumpels, bin in der Kabine, trinke ein Bier und ich spiele Fußball. Und dann gibt es so eine graue Zone, wo du für dich sagst, pass auf, ich lasse es laufen, hast aber trotzdem gewisse Ambitionen dazu, aber ich muss meine Erwartungshaltung, weil du kannst ja von einem, und ich möchte niemandem zu nahe treten, einem Kreisligaspieler was erwarten, was du von einem Zweitligaspieler erwarten kannst. Ja, das geht leider nicht, weil jeder hat ja seine Gründe, warum du da bist, wo du bist. Das heißt, du musstest deine Erwartungshaltung schon ein bisschen runterschrauben. Und dann war das halt eher Spaß. Okay. Irgendwann war das aber dann so, dass ich dann nur verletzt war, auch auf Kunstrasen. Ja, Kunstrasen ist halt Gift für mich gewesen. Und deswegen habe ich dann hier in der Gegend beim Mannheimer Club dann aufgehört. Und das Witzige war, dass dann ein ehemaliger Mitspieler, oder er war damals bei den KSC Amateuren, ein Kumpel, Marcel Abele, dann Trainer beim VfL Mannheim wurde. Und ich spiele Tennis Herren 30 und ein gemeinsamer Freund von Tim Bauer und mir ist halt Marcel Abele. Und wir haben dann die ganze Zeit drüber gesprochen, lass uns doch mal ein Spiel von ihm anschauen gehen. Und dann hat der Tim gesagt, du, da sucht er eh noch einen Co-Trainer. Und dann kam die Frage prompt von Marcel Abele, pass auf, weil ich wohne gerade 5 Minuten vom VfR-Stadion weg. Er sucht noch einen Co-Trainer, in einer Woche geht die Saison los. Kannst du dir das vorstellen? So, das war so die Grundaussage, die Grundfrage. Und Fußball ist halt das, was ich seit, ich glaube, ich 4 bin oder 3, ich weiß es einfach nicht mehr, seitdem ich laufen kann, ist ja das, was du ja immer schon liebst. Und das ist ja immer ein Sport, wo du ja auch immer lieben wirst. Und ab der Oberliga, mit einer gewissen Ambition, kannst du halt mehr erwarten, ja, und hast dann auch die gewisse Ambition, gerade beim VfR, die dann sagen mit dieser Mannschaft, du hör zu, wir wollen da angreifen, wir wollen da aufsteigen. Mit einem Trainer oder mit einem Trainerteam, die du eh schon kennst, ja, und sagst, pass auf, ich kenne den, wir ticken ein bisschen gleich, wir haben uns dann abgesprochen, was du dir unter einem Co-Trainer vorstellst. Ich glaube, das im Nachhinein muss man sagen, hat bisher gepasst, ja, und das haben wir dann, ich glaube, 3, 4 Tage mit meiner Frau besprochen, weil es halt dann schon zeitintensiv ist. Und dann war das gestanden und dann plötzlich war ich 5 Tage später beim Saisonauftakt Co-Trainer beim VfL Mannheim. Und es lief, glaube ich, besser gedacht, als jemand erwarten konnte, dass wir jetzt plötzlich nach der Vorrunde oder zur Winterpause auf Platz 3 sind, mit Schlagdistanz auf Platz 2. Und das, glaube ich, spielt halt komplett eine Rolle. Also natürlich ist die Mannschaft auf dem Platz. Ich weiß, wie es ist. Ich unterstütze Marcel da natürlich, weil er das auch weiß, dass ich da ein paar Spielchen auf dem Buckel habe. Ich glaube, die Mannschaft nimmt es auch gut auf, dass wir da ein Trainerteam sind, die harmonieren. Und da hast du halt eine gewisse andere Ambition. Da kannst du wieder Sachen einfließen lassen, wo du einfach den Spielern sagen kannst und die nehmen es einfach anders da auf und wahr, ja, weil da kannst du auch ein bisschen mehr erwarten dann auch, klar.
Ja, schön. Also, wie gesagt, dass, ja, dass du da auch, ja, ich will nicht sagen, wieder Spaß hast. Also, du hast ja auch vorher Spaß am Fußball gehabt, aber wie du schon sagtest, das bleibt ja in einem, selbst wenn man mal eine
Ja.
Auszeit braucht, ne, geht das ja nie komplett weg. Deswegen ja, freue ich mich da, dass du da jetzt wieder eingestiegen bist und drücke euch natürlich dann auch die Daumen für die Rückrunde, ne? Ist dann das Ziel, das Ziel Aufstieg, dann gehe ich mal jetzt von aus, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es beim VfR schon in den letzten Jahren ja immer so, auch nach außen hin getragen. Wir haben für uns einfach, also ich will da jetzt nicht den Aufstieg rausposaunen, um Gottes Willen. Die Mannschaft von den Charakteren her und von der Mannschaft, was auch da dazugeholt wurde, da muss ich jetzt nicht extra sagen, dass wir aufsteigen. Ich glaube, wir wollen alle aufsteigen. Ja, wir wollen das vielleicht, aber man muss erstmal die Struktur schaffen. Vielleicht, ja, nicht jetzt schon dieses Jahr Erwartungshaltung und sowas, ne? Weil wir einfach gucken mussten, wie schnell findet sich die Mannschaft, was können wir optimieren auf einzelne Positionen, wie können wir, weil die Mannschaft musste ja auch erstmal sich an uns gewöhnen, an den Trainer gewöhnen, was der für eine Philosophie hat. Da kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von einem Jahr aufsteigt. Also das wird bestimmt Thema werden, wenn wir das natürlich hinbekommen. Ne? Jetzt gerade auf Schlagdistanz ein bisschen gierig geworden. Da sagt keiner nein, um Gottes Willen, ja. Aber da jetzt was rauszuposaunen, das wäre nach außen hin, also lass uns mal machen und dann werden wir weiterschauen.
Ja, nee, alles gut. Ja, wie gesagt, toi 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 und viel Erfolg weiterhin. Gibt's da ein gewisses Geheimnis, musst du jetzt natürlich nicht verraten, aber vielleicht aus deiner Karriere ein Geheimnis für einen erfolgreichen Spieltag? Ja, was isst du oder was hast du dann, wie hast du, sag ich mal, auf deine Ernährung geachtet oder hast dich besonders mental vorbereitet? Gibt es da irgendwas, was du entweder heute noch anwendest oder in der Vergangenheit angewandt hast?
Ich hatte früher tatsächlich immer die Marotte mit einem Kollegen damals von mir, eine Kaffeetablette zu nehmen. Ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Nee, ansonsten, ich war immer ein Typ, der zwar Musik gehört hat und mich abgelenkt hat, weil ich musste vom Kopf her zwar im Tunnel sein, aber trotzdem, ich musste locker sein, bevor ich verkrampfe. Und ich hatte dann auch immer beim Warmmachen für mich immer so diese Sache, ich bin bei mir, klar, aber ich sauge erstmal die Atmosphäre auf, weil ich war immer ein Spieler, der mit einer Atmosphäre halt dann Fußball gespielt hat. Und ich war immer einer, der dann beim Anpfiff dann, wenn dann da war, ja, und war jetzt nie vorher 3 Stunden nicht ansprechbar oder sowas. Also jeder muss ja das machen, wie er am besten fährt. Ernährungstechnisch haben wir ja die Sachen früher bekommen. Also wir hatten dann Mittagessen, haben dann Nudeln, Reis und keine Ahnung was bekommen. Heute ist es genauso, wenn wir Auswärtsspieler haben im VfR, dann kriegen wir die Essen halt gestellt und dann ist es dann vorgegeben. Jeder bringt dann, der eine oder andere bringt dann vielleicht noch was anderes mit, weil der dann keine Nudeln verträgt. Jeder hat so seine Marotte und ich verfahre da mit dem Geheimnis, wenn du eine gewisse Ambition hast, natürlich kannst du Sachen vorgeben, ja, aber ich bin kein Freund, der zu viel vorgeben will oder Marcel genauso wenig, diese Eigenständigkeit, weil du kannst dann schon manche Dinge korrigieren, aber zu viele Vorgaben halte ich nichts von. Ja, weil das kann auch einschränken, zu viele Vorgaben.
Ja, kann ich mir vorstellen, klar. Ich meine, es ist ja heutzutage jetzt auch schon sehr einschränkend, dass die Spieler vielleicht auch gar nicht mehr ihren eigenen Spielstil, ne, nach außen tragen können, aufgrund der Vorgaben, ne, die es halt in den Vereinen jeweils gibt. Deswegen ist das ja natürlich, denke ich, auch etwas Gutes, ne, sofern man jetzt noch nicht im Profifußball angekommen ist, da auch ein bisschen Freiheiten einfach zu lassen.
Ja, du willst ja vielleicht dahin, ja, dass du Profi, jeder hat ja so seine gewisse Sache, der eine will und erkennt vielleicht, dass er es nicht mehr packt, der andere will vielleicht noch und hat Ambitionen dazu, da musst du natürlich für dich entscheiden, was willst du überhaupt, und dann kannst du aber trotzdem eine gewisse Philosophie als System, Taktik und wie auch immer, aber in diesem System, in dieser Taktik kannst du ja gewisse Freiheiten einräumen, das geht trotzdem musst du dich an den Plan so ein bisschen halten, was du halt vorgibst. Also so komplett in dem System, egal was du dann spielst, dann den Macker markieren und sagst, ich mache jetzt das, was ich will. Ja gut, es geht halt in dem Team halt nicht, ja, das kannst du halt nicht machen. Trotzdem kannst du dann im Nachhinein, wie auch immer, wenn wir diskutieren, sage ich auch immer zu meinen Jungs oder zu Marcel, ich will schon, dass die, egal wie, erwarte ich auch mal Dinge und zu den einzelnen Führungsspielern genauso. Ihr könnt es ruhig mal auf dem auf dem Spielfeld selbst entscheiden. Ja, dafür sei der Führungsspieler. Wenn du mir danach sagst, ich habe mich deswegen so und so entschieden und es geht schief, ja gut, dann ist es halt so. Aber dafür hast du aber auch den Vertrauensvorschuss, den Vertrauensbeweis unsererseits, dass du es machen kannst.
Ja. Ja, und man muss ja auch mal was versuchen, ne? Also es ist ja jetzt, sonst, wie du schon sagtest, sonst verliert man ja auch seine eigene ja, Identität, will ich schon fast sagen, ne? Also klar.
Es geht auch darum, auch sich, also eine Mannschaft, weil du es gerade gesagt hast, auch im Geheimnis. Eine Mannschaft entwickelt sich. Ja, eine Mannschaft entwickelt sich. Insofern, was passt zu uns? Wie können wir das machen? Manche Dinge, da konntest du auch damals von außen, Ede Becker oder wie sie alle hießen, egal wie, die konnten bis zu einem gewissen Grad halt auch zwar eingreifen, aber letzten Endes steht ja die Mannschaft auf dem Platz. Und es sind dann manchmal so wenige Sekunden, wo du dann irgendwas entscheiden musst, Standardsituation oder wie auch immer, was machen wir jetzt? Da kannst du, und jetzt sehe ich halt mal die andere Sicht der Dinge oder vom Platz, dass du da nicht immer direkt alles entscheiden kannst von außen, ja? Und deswegen musst du auch da eine gewisse Freiheit lassen. Pass auf, lieber Spieler XY, wenn wieder sowas kommt, dann ist das die Maßgabe. Aber pass auf, wenn du dich entscheidest, was zu machen, wo viele denken, deswegen bist du ein Führungsspieler, deswegen sprechen wir ja mit dir, dann ist es okay. Und dann musst du gucken, geht's schief oder geht's nicht schief? Und wenn es schief geht, ja, okay, gut, dann darfst du halt nicht 10-mal den gleichen Fehler machen, weil wenn du nicht daraus lernst, aus einem Fehler, Fehler machen ist ja gar kein Problem. Nur 10-mal den Fehler selbst zu machen, oder nochmal zu machen, nochmal zu machen, nochmal zu machen, das ist halt dann irgendwann mal, naja, fragwürdig, ja, so. Und dann entwickelst du dich als Mannschaft dahin, entwickelst dich als Mannschaft dahin, wo du sagen kannst, pass auf, das haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht, zweimal falsch gemacht, vielleicht auch dreimal falsch gemacht, aber jetzt haben wir daraus gelernt für die Rückrunde, wir machen das jetzt anders da. Und dann hast du eine gewisse Konstanz, du entwickelst dich dahin, wo du sagen kannst, so, jetzt sind wir ein absolutes Top-Team.
Ja, tatsächlich, genau wie du sagst, man entwickelt sich dann auch ja, zu einem Team oder man formt ein Team. Das braucht ja auch immer Zeit, ja. Und bestenfalls sollte man ja auch aus Fehlern dann lernen und die dann entsprechend abstellen können. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann nochmal kurz zu dir, beziehungsweise zu deiner, sag ich mal, Profikarriere. Also ich habe mal nachgeschaut auf transfermarkt.de. Dein höchster Marktwert, der lag bei 1 Million. War das dir soweit bewusst, oder?
Jetzt, wo du es nochmal sagst,
Ja.
nee, ja,
Okay.
also war mir nicht so, also wie ich es ja vorhin auch gesagt habe, weiß nicht, was ich da damit anfangen soll, Marktwert, also
Ja, weil
kann ich jetzt so ein.
Meine nächste Frage ist nämlich, ob man sich als Spieler Gedanken über seinen Marktwert macht, aber dann hast du das ja scheinbar gar nicht gemacht, oder?
Nö, weil, also ich weiß nicht, ob man sich das irgendwann macht, aber mir war das eigentlich auch relativ egal. Insofern, weil was kann ich mit einem Marktwert anfangen? Also nichts. Also ich persönlich kann nichts mit dem Marktwert anfangen. Also
Ja.
nur weil der, also wer definiert auch, wie viel wert du bist? Also nur weil das Transfermarkt sagt, du bist 1 Million wert. Wenn jetzt ein anderer, wenn jetzt Kicker sagen würde, der Timo ist aber nur 500.000 Euro wert, wer hat dann recht? Also, ne, natürlich haben die ihre Variablen, wie die das machen und keine Ahnung was. Aber letzten Endes ist ja keiner dahinter, der dann sagt und validiert das Ganze. Also wer sagt denn, dass ich mir 1 Million wert war? Vielleicht war ich das gar nicht.
Ja. Ja, also gute Frage, die kann ich gar nicht, jetzt in dem Fall gar nicht beantworten, aber
Also ich auch nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwie irgendwelche Variablen, die deswegen ausrechnen, keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind einfach Fragestellungen, die ich dann so reinwerfe. Das gehört ja auch dann wieder in diese Kategorie, nur weil das Transfermarkt.de sagt, du bist 1 Million wert. Ja, gut. Also da stehen ja auch meine Zahlen drin, was ich ja für Spiele gemacht habe. Das ist ja unbestritten. Also das kann man ja nachgucken, dass ich das gemacht habe. Aber wer
Ja.
sagt denn, dass ich 1 Million wert war? Also
Also da stand, ne,
deswegen.
also wie gesagt, höchster Marktwert 1 Million.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, einmal sind 150.000 Euro geflossen als Ablöse. Das habe ich auch gesehen.
Das stimmt. Das war meine Ausstiegsklausel damals von Osnabrück und das hatte Viktoria Köln damals über eine Blitzüberweisungen haben die das damals gezahlt.
Aber das, ist doch schon irgendwie, das muss doch irgendwie was machen mit einem, oder? Wenn du weißt, irgendwie ein Verein bezahlt so viel Geld für mich, dann ist das doch was, ein gutes, ein schönes Gefühl, oder?
Definitiv, also das ist ja Anerkennung. Also im Fußball oder generell im Leben geht es ja immer nur um Anerkennung. Ob ich jetzt daheim sauge und ich eine Anerkennung von meiner Frau will, weil ich sauge, ich bin es gewohnt, Anerkennung zu bekommen. Also versuche ich das auch eine Parallele übrigens, das ist vom Fußball, Privatleben oder freie Wirtschaft. Es geht ja in der Regel immer um Anerkennung, egal in welcher Art und Weise. Ob ich jetzt sage, zu meiner Tochter oder egal wie, ich liebe dich, ich habe dich lieb, mein Schatz, und was weiß ich das alles, oder ja, super toll gemacht, tolle Zahlen, die du da geliefert hast. Ja. Es geht ja immer um Anerkennung in einer gewissen Art und Weise. Und wenn du halt dann, klar, in dem Fall empfand ich die 150.000 Euro dann zu viel für mich. Warum? Weil ich gerne auch noch andere Anfragen hatte zu dem Zeitpunkt, und die wollten aber keine 150.000 Euro zahlen. Die wollten weniger zahlen. Ja, und da war damals auch ein Zweitligist dabei. Ja, und die haben aber gesagt, die zahlen wir aber nicht. Ja, ein Viertligist zahlt, ein Zweitligist nicht. Und das sind dann trotzdem anerkannte Zahlen, zu sagen, pass auf, zahlt jemand für dich so viel Geld, ja, und wir reden hier nicht von Millionen, trotzdem musst du es halt ausblenden können, tatsächlich, ja, weil
Klar.
ansonsten hast ja nur Druck auf dem ganzen Kessel.
Ja, definitiv, ja. Aber das war jetzt mal interessant zu wissen, weil das hat mich schon mal öfter beschäftigt. Ja, angenommen, man ist jetzt irgendwie mehrere Millionen wert, ja, das ist, ob man sich damit
Ja.
beschäftigt oder nicht, aber ja.
Es kann ja sein, dass es welche Leute gibt, oder also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, aber ich lasse es einfach außer Acht, weil ich habe dann auch, das ist auch so eine Sache, ja, man entwickelt sich ja wieder weiter. Ich kann es ja nicht beeinflussen.
Ja, klar.
Also warum soll ich mich mit einem Thema beschäftigen, was ich eh nicht beeinflussen kann? Also das ist ja vergeudete Energie.
Wobei, du kannst dich nur
Und dann,
beeinflussen, wenn du besser
ja.
spielst, dass er noch mehr steigt, sozusagen, ne? Oder umgekehrt.
Ja, schon. Nee, ich meine beeinflussen insofern, dass ich jetzt sage, wer definiert das Ganze? Also wenn ich das jetzt selbst sagen würde, pass auf, aber ich bin doch mehr wert, ja. Also
Ja,
was soll
ja,
denn der
ja,
Scheiß? Ich bin jetzt keine Million wert, ich bin 2,5 Millionen wert. Und dann macht es ja mit einem selbst was. In dem Fall, dann bist du ja dann vielleicht enttäuscht und keine Ahnung was. Und das ist dann schon wieder eine Sache, wo du sagst, das fuchst dich, und das ist eine Energie, die einfach negativ ist. Ja, und das meine ich damit, das kannst du ja eh nicht ändern. In dieser Form, wie du es gerade gesagt hast, ja, das kannst du ändern, indem du besser spielst, kannst du aber auch nach unten hin genauso machen. Wenn du scheiße spielst, dann sinkst du wieder. Deswegen, und die Frage ist, aufs Leben runter reduziert, ist es wichtig, ob du eine Million wert bist oder nicht? Weiß ich jetzt
Natürlich,
nicht.
natürlich nicht. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut.
Aber
Machen wir
trotzdem
kurz
schön zu hören,
einen.
dass du es nochmal hochgegraben hast, dass ich eine Million wert war.
Ja, also ja, nochmal
Ja,
genau. Aber
kann ich mal meinem Neffen sagen.
Ja, siehst du. Aber ich werde es nochmal recherchieren oder hier die Kollegen von Transfermarkt, falls sie den Podcast hören, können ja gerne mal einen Kommentar schreiben, was genau deine Kalkulation, ja, wie die Kalkulation des Marktwerts tatsächlich dann aussieht. Also gehen kurz weg vom Fußball. Du kommst ja gebürtig aus Heidelberg, bist aber jetzt hier in Mannheim. Genau, VfR Mannheim Trainer. Jetzt mal eine Frage. Ist Mannheim eher badisch, pfälzisch oder württembergisch?
Offiziell ist es, also kurpfälzisch, wenn man es genau nimmt, so ein bisschen, ne? Weil pfälzisch ist ja der Rhein dazwischen. Ludwigshafen ist auf der anderen Seite. Wenn man es genau nimmt, von diesen drei Sachen, wo du gesagt hast, ist es badisch.
Badisch, ne?
Nordbadisch,
Ja.
aber nenn es trotzdem dann nochmal kurpfälzisch vielleicht.
Kurpfälzisch, ja. Ihr seid ja dann noch so nah aneinander, ne?
Ja, der
Was
Rhein, der trotzdem muss, das ist wichtig, das ist trotzdem wichtig, dass da der Rhein dazwischen ist.
ja.
Dass es nicht die Pfalz ist.
Ja, da gibt es ja auch eine Rivalität, glaube ich, ne?
Ja, ja schon.
Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ja. Okay, aber das war nur ein kurzer Ausflug. Hast du noch einen Regenerationstipp für deine Spieler oder den du selber auch, sag ich mal, benutzt hast in deiner Karriere?
Tatsächlich Eiswasser. Also es damals schon nach den Saunagängen oder sowas, wirklich ins kalte Wasser. Das habe ich wirklich gemerkt. Auch damals schon hat das Ziel geholfen. Viel zu wenig gemacht, ja. Jetzt diesmal auch. Dieses Jahr waren wir sogar im Rheinauer See, weil es tatsächlich gut ist. Also das hilft. Jetzt, ich mache es nicht jeden Tag. Um Gottes Willen. Ich habe es jetzt einmal, war ich im Rheinauer See, wie gesagt, Eisbaden. Das sind wirklich tolle Regenerationstipps. Also da kann ich nur sagen, das hilft.
Okay, ja, also Eisbaden oder so Kältekammer, das wird ja auch oft genutzt, ne, solche Dinge, ne? Ist immer eine Überwindung, glaube ich, aber wenn man dann einmal drin ist, dann gewöhnt man sich auch dran, ne?
Ja, kann man auch ein bisschen erlernen. Also Überwindung einerseits, zweitens kann man das auch ein bisschen erlernen, damit der Körper sich daran gewöhnt, weil das ist am Anfang ja erst sehr, sehr ungewohnt. Und das geht jetzt dann einfach von heute auf morgen. Jeder Körper ist da anders da. Vielleicht kriegt der eine oder andere dann im Rheinauer See einen Herzinfarkt oder was auch immer, weil der Körper anders da reagiert. Man kann jetzt nicht einfach so ins 2 Grad kalte Wasser springen. Das sollte man behutsam angehen. Also
Ja, auf jeden Fall, ja. Also nicht nachmachen, sozusagen.
nee.
Was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Weiß ich gerade zwar doch gar nicht, was ich damals andersherum, ich würde heute eher Dinge für früher machen wollen und anwenden, anstatt andersherum. Das ist, weil man mit der Zeit ja lernt,
Ja,
hätte ich das nur damals so und so gemacht und man mit der Zeit dann auch viel eher auf seinen Körper hört, eher andersherum. Ich hätte früher
okay.
das vielleicht von meinem Wissen gewusst, um das dann anzuwenden.
Okay, was hättest du quasi oder was würdest du heute mit deinem heutigen Wissen damals anders machen? Oder was hättest du dann anders gemacht?
Ich hätte viel eher auf meinen Schlaf geachtet. Man merkt mit der Zeit, wie viele Stunden Schlaf tut dir gut und was tut dir nicht gut. Ja, wenn ich zu lange schlafe, obwohl es dann vielleicht gut ist, ja, weil dann man sagt ja, der Körper braucht den Schlaf. Wenn ich zu lange schlafe, bin ich total mürbe, ja, und müde und geht auch nicht. Deswegen habe ich für mich dann so pendle ich dann so zwischen 7 und 8 Stunden ein und das ist dann auch okay so. Dann geht es. Ich würde viel eher präventiv Sachen machen, ja, Ernährung, was dazugehört. Ich versuche zu 80, 90% unter der Woche das beizubehalten mit dem intermittierenden Fasten, dieses 16:8, dass du wirklich von 20 Uhr bis 12 Uhr am nächsten Tag wirklich nichts isst oder sowas, ja, dass der Körper mal runterfällt von dem Ganzen. Das habe ich dann für mich gemerkt, dass vielleicht hätte ich das dann einbauen können, ob das funktioniert hätte, aufgrund der Trainingszeiten weiß ich jetzt nicht, ne? Aber trotzdem, das sind so Dinge, wo du dann zumindest mal nicht hinterfragt hättest, das will ich einbauen oder sowas, ja. Ich habe erst halt gegen Ende meiner Karriere angefangen, viel mehr im Fitnessstudio oder im Gym zu trainieren, um präventiv mit deinem Körper, weil du halt dann älter wirst und sagen, ey, pass auf, ich mache da irgendwelche Übungen, die mir gut tun. Ich habe dann damals auch mit Freeletics und so gemacht, dass du da fitter bist und so. Solche Dinge hätte ich dann viel, viel früher anfangen können, ja. Aber ja, dass das immer wieder bei der Sache, ne? Hätte und so alles.
Ja, klar.
Aber das hilft dir dann vielleicht für die zukünftigen Sachen.
Okay. Hattest du ein Idol oder hast du aktuell noch ein Idol? Kann ja sein, dass du oder immer noch das gleiche Idol hast wie damals und heute.
Nee, also ich hatte nie so ein Spiel oder sowas. Du hast dir immer sehr viele Spiele angeschaut, wo du halt dann einfach gerne zuschaust, ja. Gerade dann so positionsbedingt, wie läuft der, was macht der? Das mache ich heute zwar immer noch, wie bewegt er sich und wie guckt er sich im Spiel um, Spielintelligenz und so alles. Kannst natürlich jetzt nicht alles sehen, weil du dann immer nur dann vielleicht auf den einen oder anderen achtest. Aber halt so ein richtiges Idol, so vom Prinzip her hatte ich nie so eine Person. Nee.
Okay. Hättest du gerne oder wo hättest du gerne mal gespielt, selbst wenn du das Angebot jetzt nicht gehabt hättest? Hättest du es im Kopf gehabt, wo du sagtest, boah, da hätte ich gerne mal gespielt?
England wäre ich gerne mal.
England.
Allein von meiner Statur her oder sowas, ja, weil ich ja so nicht dieser Filigrane bin, sondern eher so dieser Kompakte. Das hätte ich gerne mal, weil man auch sagt, so, das ist auch ein bisschen schneller und keine Ahnung was, ja. Da hätte ich gerne mal einfach so von der Robustheit, so, das hätte
Okay.
ich gerne mal, weil du hast dann auch gegen englische Mannschaften dann auch in der Vorbereitung gespielt und so. Das war dann immer insofern amüsant, weil du das gewohnt warst, so aus der deutschen Liga, so du setzt deinen Körper ein und plötzlich wird in der Regel faul gepfiffen und der Spieler moniert es. Und du spielst gegen englische Mannschaften und ich übertreibe es mal, da kannst du dagegen reinhacken. Musst natürlich dann, wenn du austeilst, auch einschenken oder kassieren können. Aber das war dann immer so wirklich robustere Spieler. Und da hast du dann gemerkt, oh, da wird nicht rumgemeckert und die haben dann auch nicht gepfiffen oder sowas. Ich glaube, das hätte mich mal gereizt, da
Okay.
mal eine Saison lang zu spielen, um zu wissen, wie kriegst du es hin.
Oder auch von der Atmosphäre, die Fans sind ja auch nochmal anders, sage ich jetzt mal. Hat
Genau.
bestimmt auch nochmal seinen Reiz gehabt, kann ich mir vorstellen.
Bestimmt, bestimmt.
Ja. Kannst du dich auch an dein schönstes Tor erinnern?
Schönstes Tor.
Oder ein
Schönstes
besonders
Tor.
wichtiges Tor vielleicht auch, ja.
Ach so. Schönes Tor. Da ich jetzt nicht so viele gemacht habe, muss ich überlegen. Nee, tatsächlich ist ein schönes Tor im Derby damals gewesen. Derby, KSC Freiburg. Nee, Freiburg KSC damals.
Okay.
Im alten Dreisamstadion haben wir, ich meine, 3 oder 4-1 gewonnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie hoch. Und da habe ich ein Tor gemacht. Das weiß ich noch. Ich glaube zum 2-1 oder sowas. Das war ein mega Gefühl, im Derby da ein Tor zu machen.
Ja, glaube ich, ja. Okay, schön. Schöner Moment. Gibt es auch einen peinlichen oder lustigen Moment aus deiner Karriere, den du preisgeben möchtest?
Lustiger Moment, insofern, weil wir es gerade wieder dr letztens drüber hatten. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, weil ich hatte am Ende der Saison vom VfL Osnabrück, also das war, glaube ich, 2012 und 2013, im letzten Spiel gegen Alemannia Aachen habe ich ein Tor geschossen und ich habe mir vor dem Spiel vorgenommen, wenn ich ein Tor schieße, und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, oder es gab die Regel damals, Trikot ausziehen, kriegst du gelbe Karte. Und ich meine, Dennis Aydekin war damals Schiri. Und ich habe dann vorm Tor, vom Spiel, glaube ich, zu Simon Zoller gesagt, pass auf, wenn ich ein Tor schieße, ziehe ich mir die Hose aus. Und ich bin dann tatsächlich, es gibt auch Bilder, wie ich die Hose ausziehe und nur mit der Radlerhose und jubel mit der Hose und du siehst dann auf den Bildern, wie die Fans dann lachen. Und ich wollte wissen, ob ich dafür auch gelb kriege. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht,
Okay.
ja.
Ja,
Und
okay. Clever,
Dennis Aydekin kam dann lachend zu mir her und hat dann selbst mir eine gelbe Karte gegeben und ich habe dann gefragt, ja, Dennis, ich wollte nur wissen, ob ich dafür auch gelb kriege. Ist okay, aber weil ich war mir nicht sicher, habe ich gesagt. Aber er
okay.
musste auch lachen. So, also war mir
Okay.
jetzt nicht peinlich, aber es war halt lustig.
Ja. Ja, klar, lustig. Also ist ja jetzt auch nochmal lustig, auf jeden Fall das zu hören. Ja, das tatsächlich ja, lustige Geschichte und trotzdem gelb bekommen. Also lohnt sich nicht. Ne? Das heißt, wenn du die Hose und das Trikot ausziehst, dann gehst du mit gelb-rot vom Platz, sozusagen.
Das wäre vielleicht einer von den jetzigen Spielern, die könnten es ja mal testen.
Ja. Lieber nicht,
Ob
ne? Lieber nicht.
das Doppelbestrafung ist oder ob das dann einfach nur einfach bestraft wird. Aber ich glaube,
Klar.
Doppelbestrafung wäre das dann vielleicht. Ich weiß
Ja, möglich, ja. Oder wir fragen nochmal Dennis Aitken, wie er das sieht, ja.
nicht. Ja.
Wie definierst du Erfolg und wie hast du eine Niederlage sportlich gemeistert?
Also. Das ist natürlich jetzt für, also wie man Erfolg definiert, das ist eine breite Bandbreite, sage ich jetzt mal. Du kannst natürlich Erfolg definieren, indem du das Spiel dir anschaust und wie das Ergebnis ist, ne? So. Und dann auf der kurzen Art und Weise, ne, du kannst jetzt hier gucken, du verlierst ein Spiel, dann hast du eine Niederlage. Wenn du am Ende des Jahres aber auf Platz 1 stehst, dann ist es wiederum ein Erfolg. Du kannst es da statistisch gesehen darauf runter reduzieren, kannst es natürlich aber auf dich reduzieren. Erfolg ist, wenn ich jetzt mich weiterentwickle. Erfolg ist für mich, wenn ich jetzt in verschiedenen Lebensbereichen Dinge mache, die mir Spaß machen, die mich nicht mehr bedrücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor irgendwas habe und diese Angst dann weglegen kann oder sowas, ist ja auch schon ein gewisser Erfolg, ja. Also ich finde, da gibt es keine, also da ist meine Meinung, da kann ich jetzt in den Duden gehen und sagen, Erfolg ist jetzt Definition von, ne, X, weil das so breit gefächert ist. Woran mache ich das? Der eine sagt dann, für mich ist Erfolg das, ja. Wenn ich jetzt hier Einkommen generiere, dann ist das für mich auch ein gewisser Erfolg. Und der andere definiert aber Erfolg, dass ich mehr Geld generiere als der andere. Für mich zählt Erfolg so, dass ich halt mich als Person so weiterentwickelt, dass ich am, und das ist für mich auch eine Lebensphilosophie, dass ich am Ende meines Lebens irgendwann mal sagen kann oder so wenig wie möglich beantworten muss, hätte ich nur das gemacht, hätte ich nur das nur gemacht, hätte ich nur das gemacht. Ich möchte so wenig wie möglich solche Fragestellungen haben am Ende meines Lebens. Deswegen versuche ich dann immer zu gucken, was könnte ich machen, gerade auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit meiner Tochter, mit dem Aufwachsen und so alles. Diese Zeit auch genießen, es zu gucken, dass du wirklich das dann so machst, dass es natürlich auch passt, ja, alles in dieser Art und Weise. Und das würde ich dann als Erfolg bezeichnen, tatsächlich, ja, dass ich dann sagen kann, ey, mein Leben war so gestaltet, wie ich mir das gesagt habe und nicht wie, ja, kennst du diese Sprüche vielleicht, wo von vielen, hätte ich nur das gemacht, so wie ich vorhin auch,
Ja,
hätte ich nur
klar.
das gemacht, hätte ich nur das gemacht, ja. Klar, das ist aber dieser Butterfly-Effekt, den ich rückwirkend nicht mehr verändern kann. Deswegen versuche ich es jetzt zu ändern, insofern zu sagen, pass auf, ich möchte das jetzt machen, weil ich möchte das nicht, und das war jetzt auch mit diesem Co-Trainer-Job genauso. Hat meine Frau Alice auch gesagt, pass auf, das könnte zu dir passen, weil sie weiß ja, dass ich Fußball liebe, ja, so. Und hätte ich es nicht gemacht oder ausgetestet oder sowas, dann würde ich heute nicht hier sitzen und sagen, das war eine super Entscheidung, ja, weil hätte ich das nur gemacht oder kriege ich überhaupt nochmal die Chance oder sowas, ja. Und diese Fragestellungen will ich einfach nicht mehr haben. Das ist für mich dann eine gewisse Art und Weise Erfolg. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, weil ich zu viel geredet habe.
Ich auch, warte mal ganz kurz. Ja, und wie hast du eine Niederlage sportlich gemeistert? Tatsächlich, das war noch die nächste Frage,
Also,
genau.
unterschiedlich tatsächlich. Da auch wieder auf die Ebene des Einzelnen, wie war mein Spiel? Ja, aber ich bin ja ein Teil von der ganzen Mannschaft. Und dann kannst du es ganz sachlich sagen, was haben wir als Mannschaft schlecht gemacht und was habe ich schlecht gemacht, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich das wieder begradigen in Zukunft. Und da habe ich am Anfang auch, wie habe ich es gemeistert? Ich war am Anfang sehr, ich war nicht sachlich genug. Also ich habe meine Mitmenschen spüren lassen, dass ich gerade verloren habe, ja, obwohl die nichts dafür konnten. Das heißt, ich musste dann auch mich dazu hin entwickeln, zu sagen, stimmt, ich komme jetzt nach Hause. Und das ist das Schöne dabei ist, Hunde oder Babys oder wie auch immer kleine Kinder, die wissen davon nichts, dass du jetzt gerade verloren hast in einem Stadion vor 30.000 Leuten. Ja, du kommst nach Hause, du bist immer noch der Mensch, der 3 Stunden davor da war oder einen Tag davor. Das heißt, da habe ich dann gelernt, diese Niederlagen anders so anzugehen, sondern sachlicher zu nehmen. Also nicht mehr so persönlich. Auch wenn ich jetzt hier gerade auch, und das müssen auch viele Spieler noch lernen, wenn wir es ansprechen, ist es niemals die Person gemeint, ja, und das versuche ich auch immer den Spielern beim VfR zu sagen. Wenn wir was monieren, kritisieren, dann kritisieren wir sie niemals als Mensch, sondern immer die Sache. Und das habe ich gelernt, dass von damals auch schon, das hat aber lange gedauert, dass ich die Niederlagen versuche so zu meistern, dass es immer die Sache ist und niemals der Mensch. Musste ich aber auch ein bisschen, habe ich ein bisschen gebraucht dafür.
Ja, aber ja, schön gesagt auf jeden Fall. Und ja, ist natürlich auch was Gutes, woran die Spieler jetzt auch, ne, von dir dann lernen können. Aber klar, es ist alles immer auch eine Entwicklung, ein Prozess. Und ich glaube auch, umso mehr Zeit man dann hat, um zu reflektieren und ne, umso mehr beschäftigt man sich auch mit einem selbst. Also von daher ist alles auch immer eine Frage der Zeit. Wenn du dir ein eigenes Trikot beflocken würdest, mit welchem Verein und mit welchem Namen und welcher Nummer würde das sein?
Meinst du jetzt von den Vereinen, wo ich jetzt war, oder
ja,
welcher Verein jetzt auf der ganzen Welt?
Ja, auf der ganzen Welt. Also was du sagst, ich bin vielleicht ein Fan oder ich habe mal geträumt, ich wäre gern da und da in England oder was auch immer, was du dir jetzt dann spontan, was dir dazu einfällt.
Ja, also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte oder sowas, was ich nicht hatte, ja, tatsächlich, ich würde Chelsea nehmen. Ich glaube, der Verein ist schon geil, so. Auch die Stamford Bridge ist einfach geil. Ja. Was mir aber auch immer so, was ich auch immer geil finde, ist Glasgow Rangers. Ja, so vom Feeling her einfach, klar, die Liga ist jetzt vielleicht nicht so bombenstark im Gesamtkontext. Aber ich glaube, so, das wären so die ersten Vereine, wo ich jetzt im Ausland nehme, ja. Mhm. Tatsächlich. Und ich muss zugeben, ich würde gerne tatsächlich das Trikot nochmal vom KSC im neuen Stadion mir anziehen wollen, weil das neue Stadion ist, also, das hätte ich mir als KSCler so gewünscht, dass ich genau vor so einer Wand spielen dürfte, als in meinem Verein von, ne, wo ich lange war.
Ja, klar.
Da geht dir immer, Da krieg ich Gänsehaut so, ne? Weil das alte Stadion war auch schön, hatte seinen Charme, aber trotzdem war es einfach, hier hast du es halt eine geile Wand hinterm Tor und so. Deswegen, ja. So, das ist jetzt so aus dem Impuls raus, so die Vereine, wo ich jetzt sagen würde, ja.
Ja. Okay, und dann das Heimtrikot oder das Auswärtstrikot? Wahrscheinlich das Heimtrikot, ne?
Nee, Heimtrikot, klar.
Schon, ne? Ja. Ja, ich wollte ein bisschen auf die Farben hier hinaus, weil ich glaube, die haben doch im Auswärtstrikot immer dieses Rot-Gelbe noch drin, dieses Badische, ne?
Ja, kommt immer drauf an, was sie dann da, ob sie jetzt immer das Rot-Gelbe anhaben, weiß ich jetzt nicht, aber mal so, mal so. Also entweder weiß, blau, klar, Rot-Gelb haben sie auch, aber wir hatten immer weiß zu Hause, wenn es ging.
Ja. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest? Oder du gibst es ja jetzt weiter, hast du ja gesagt. Also willst du dich da vielleicht gar nicht verbessern?
Meinst du jetzt im Fußball oder was meinst du jetzt genau?
Ja, es kann ja sein, dass man irgendetwas nicht so gut kann und wo man aber sagt, oh, da möchte ich nochmal gerne, ich weiß nicht, mich sprachlich verbessern oder was auch immer.
Ach so.
Oder,
ne? Ach so. Schwierig, da gibt's jetzt nicht das eine Ding, was ich sage, das kann ich jetzt gar nicht, ja. Manchmal würde ich gerne meine Emotionalität, obwohl ich das auch schon mittlerweile sehr gut in den Griff habe, noch mehr in den Griff bekommen, dass ich sage, komm, ich schlaf doch nochmal eine Nacht drüber oder sowas und nicht jetzt irgendwie in einer emotionalen Sache dann doch irgendwie, egal was es ist jetzt, ja, dann handeln. Das ist immer blöd, wenn man sowas macht. Ansonsten ist ja genau das Ding. Ich bin nicht total im Reinen mit mir, aber ich bin so zufrieden mit mir, dass ich sagen kann, ich bin jetzt vom Burnout oder sowas, ne? Also so ist es nicht.
Ja.
Müsste ich viel schauen, was ich worauf. Natürlich gibt es einige Sachen, wo man verbessern kann, aber ich habe jetzt nicht das, wo ich sage, das muss ich jetzt ändern, sonst geht's mir nicht gut oder sowas, ja. Das, nee.
Okay. Genau, dann kommen wir jetzt zum Endspurt und dann haben wir noch gleich die Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Das erkläre ich dann aber auch nochmal, wenn wir dann soweit sind. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Dein bekanntester Kontakt in deinem Telefonbuch, wenn du das sagen kannst oder möchtest?
Ich glaube, das ist Marcel Aberle. Nee, Spaß beiseite. hat mir dafür Geld gegeben, dass ich das sage. ich glaube tatsächlich ist es, ich müsste mal gucken, ob die Nummer von Hakan Çalhanoğlu aktuell ist. Wenn nicht, ist es Lars Stindl, definitiv.
Okay.
Oder ich müsste gucken, wer jetzt noch bekannter ist als Lars Stindl.
Okay, also beide auf jeden Fall.
Aber ich wette mit dir, dass die von Hackern, die ist schon etliche Jahre, also die ist bestimmt immer aktuell, deswegen.
Okay. Interessant, ja, der ist ja auch bei Inter jetzt da auf jeden Fall doch auf seinem Höhepunkt seiner Karriere, würde ich behaupten, ne?
Ja.
Ja, und da bin ich auch übrigens in einer Woche mehr oder weniger auf dem Heimspiel von Inter, Champions League, wollte ich mir schon immer mal angucken und mal gucken, ob er dann spielt, weil er ist, glaube ich, jetzt aktuell eben ein bisschen verletzt gewesen. Dann richte ich ihm mal schöne Grüße aus, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht persönlich treffen.
Mach das gerne.
Ich schreie von ganz weit oben dann, ja. Auch gucken, ob er es hört. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat in Mannheim, Karlsruhe oder Heidelberg anzubringen, was würdest du draufschreiben und in welcher Stadt?
Da ich glaube, oder ich denke, dass man mich noch eher mit dem KSC verbindet, ja, würde ich eher ein Plakat in Karlsruhe aufhängen. Weil wenn man hier als KSCler in Mannheim mit einem Plakat rumrennt, das ist, glaube ich, nicht so optimal. Was draufsteht, ist schwierig. Fällt mir jetzt gerade aktuell nichts ein. Ich weiß es nicht.
Okay. Ist auch schwierig, die Frage, ja?
Ja, ist ja wirklich so. Die ist wirklich schwierig. Nee, aber wenn dann ein Plakat in Karlsruhe.
Okay, dann schon mal da, in Karlsruhe, dann, okay, reicht ja auch als Antwort. Vielleicht fällt dir gleich noch was ein. Dann kommen wir einmal zum Essen. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Ich handhab so wie meine Tochter. Wenn meine Tochter jetzt sagen würde, dann würde sie sagen Lachsauflauf von meiner Frau.
Okay.
Also ich hab nichts anderes, es schmeckt wirklich lecker. Deswegen
alles gut.
Lass ich im Sinne von dessen ganzen Lachsauflauf von meiner Frau.
Alles klar. Ja, ist bestimmt lecker, ja, glaube ich auch. Ja. dein liebstes Urlaubsziel?
Tatsächlich war ich schon dreimal in Thailand. Das ist das Land, wo ich, glaube ich, mit Österreich, Skifahren, keine Ahnung, was am ehesten bin. Also wenn es jetzt Sommer ist, dann würde ich dann so vielleicht Thailand sagen. Aber mittlerweile lieben wir auch die Berge, sowohl, also ich eher im Winter als im Sommer. Also würde ich dann auch sagen, nochmal Österreich.
Okay. Ja, also Österreich war ich auch schon im Winter und im Sommer, finde ich tatsächlich im Sommer schöner, weil ich nicht so der Schnee. Ich mag es nicht so mit dem Schnee, aber ansonsten.
Ja. Ich mag halt Berge, ja, so.
Ja, ja, ja.
Und es ist einfach, als ob die Zeit stehen bleibt, sowohl im Sommer als auch im Winter. Du bist da oben und denkst dir einfach nur, du bist mit dir selbst dann unterwegs, bist dann in dem Moment Skifahren, im Sommer bist du wandern hier und da bleibt einfach die Zeit stehen. Also da,
ja,
ist einfach super.
Ja, definitiv. Also die Berge sind schon sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Und Thailand habe ich auch noch auf der Agenda. Ja.
Ja.
Das kommt, das wird mit.
Wenn du Tipps brauchst, dann sag Bescheid.
Alles klar, ja, mache ich. Ja. Danke. Ja, dann noch zu deinem Lieblingslied, sagen wir mal. Was ist dein Lieblingslied?
Lieblingslied. Tatsächlich sind es alte Hip-Hop-Lieder von deutscher Hip-Hop von damals. Also das ist ganz, ganz alt. Aktuell hören wir gerne, oder ich auch, kam ein bisschen durch meine Tochter, so Nina Chuba, die hatte die eine oder andere Liederkonstellation, die nicht schlecht ist. Aber wenn es drauf ankommt, dann doch eher Richtung alte Hip-Hop-Lieder, die kennt man vielleicht. Wenn ich das jetzt sage, kennen es nur die eingefleischten Fans. So Max Herre und den kennt man zwar noch, aber von Freundeskreis damals noch. Oder,
ja, das
oder,
kenn ich, ja.
Ja, Eimsbusch-Style oder sowas, das waren auch so geile Texte von früher.
Okay. Max Herre, genau, und Freundeskreis, das sagt mir noch was mit ANNA
genau.
Und, ne?
Ja, genau.
Okay, okay, cool, ja. Auch ja, coole Musikrichtung auf jeden
Fall. Hängen geblieben auf jeden Fall bin ich da.
Im positiven Sinne dann, ja?
Im positiven Sinne, ja. Gut, vielleicht sagt der oder jemand anderes, dass es negativ ist, aber man bleibt ja immer so ein bisschen in seiner Zeit hängen. Und ich konnte nie damals nachvollziehen, warum meine Eltern ne, ihre Lieder, aber jetzt kann ich es nachvollziehen.
Ja, irgendwann, wenn man selbst ne, ins Alter kommt, dann ja, kann man es besser nachvollziehen. Das stimmt, ja. Ja, Timo, ja, das war jetzt alle Fragen hast du super gemeistert und jetzt kommen wir ja zur Entweder-oder-Fragerunde. Das kennst du vielleicht auch schon, da stelle ich dir ja immer mal zwei, drei Begriffe zur Auswahl und du musst dich dann, wenn du das magst, bestenfalls dann für eine Antwort entscheiden. Da fangen wir doch jetzt gleich mal an. Also sagen wir, du gehst jetzt noch ins Stadion als Fan. Was für ein Stadiontyp bist du? Fankurve, Haupttribüne oder Business Lounge?
Ich kenne nur das eine. Also das, ich war immer nur in Stadien, wo ich dann wirklich auch noch die Leute dann in der Business Lounge sehe und die ganzen Sponsoren und die ganzen ehemaligen Spieler. Deswegen kenne ich nur das eine. Deswegen muss ich das dann antworten.
Okay.
Bin aber ja trotzdem Fan, also trotzdem ist man ja damit da, deswegen.
Ja, ja, klar. Okay.
Aber ich mag's, wenn du da die Leute siehst, also dieses ganze Drumherum mit Essen und gerade beim KSC oder sowas, dann siehst du wirklich die ganzen Leute und mein Neffe hat mir das auch mal gesagt, dass er nie wieder mit mir ins Stadion will, weil ich dann nur am Labern bin. Deswegen, ich mag das.
Ja, ja, ja. Aber das neue Stadion, und dann hat es ja auch, ist ja besonders auch kulinarisch sehr gut aufgestellt, ne? Also das habe ich ja auch da damals erfahren dürfen, ja.
Also, ja, wir haben da auch einen Tisch, einen ehemaligen Tisch von den ehemaligen Profis, ehemaligen Spieler, die dann auch dahin gehen können, ja. Wir kriegen dann, wenn wir rechtzeitig uns anmelden, kriegen wir auch eine Karte dann dafür. Und dann siehst du halt die alten Spieler wieder, ja. Und dann die ganzen anderen Spieler, die sind vielleicht irgendwelche Scouts oder irgendwie für andere Vereine tätig. Und das ist dann wirklich dann immer so wie so ein Treffpunkt, so ein Sammelbecken von den ehemaligen. Ja. Und dann kannst du schön, wie du sagst, kulinarisch was essen und trinken.
Ja, ja, nee, glaube ich, dass das auch schön ist. Dann spricht man vielleicht auch mal über alte Zeiten oder auch über neue Zeiten, ja.
Ja, ja.
Definitiv. Ja, du hast bei beiden Mannschaften gespielt. Viktoria Köln oder Alemannia Aachen?
Aachen.
Okay, dann KSC oder Osnabrück?
Boah. Dann eher schon KSC, klar. obwohl ich ja nur ein Jahr war, muss ich sagen, war das trotzdem eine geile Zeit. Habe immer noch Kontakt zum Zeugwart, zu Mario Richter. Aber wenn du mich schon so hart fragst, dann KSC.
Okay. Da gibt es ja auch Rivalität, hatten wir ja eben schon. Karlsruhe SC, Kaiserslautern oder Waldhof Mannheim?
Also die Frage ist jetzt, Lautern oder Waldhof?
Oder KSC?
Die Frage kannst du ja selber beantworten. Also ist ja KSC, klar.
Ja, ja, ja. Ja, KSC wird wahrscheinlich immer die Antwort sein, in den meisten Fällen, ja.
Ja.
okay, dann Serie A oder Bundesliga?
Bundesliga.
Dann hatten wir es eben auch schon mit den bekanntesten Kontakten in deinem Telefonbuch. Hakan Çalhanoğlu oder Lars Stindl?
Lars
Stindl. Dann, viele können sich ja noch dran erinnern, an das legendäre Tor von JJ Okocha gegen Oliver Kahn.
Ja. Und,
aber auch an den Triumph des KSC gegen Valencia mit dem Viererpack von Euro Eddy. Daher meine Frage, JJ Okocha, Oliver Kahn oder Euro Eddy?
Euro Eddy, weil ich Euro Eddy auch immer noch mit ihm, wenn ich ihn sehe im Stadion, eher den persönlichen Kontakt habe als JJ Okocha.
Ja, oder Oliver Kahn wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Auch wenn außerdem war es ein Tor gegen den KSC und nicht für den KSC, aber trotzdem habe ich die persönliche Komponente eher dann beim Euro Eddy.
Ja, klar, okay. Die Haarpracht haben sie beide. Bülent Ceylan oder Winnie Schäfer?
dann nehme ich aber Bülent Ceylan. Ich glaube, der ist lustiger.
ja, könnte sein, ja. Also da, zumindest kenne ich da seine Comedy. Ja. Winnie Schäfer weiß ich jetzt nichts zu tatsächlich. Dann die Frage meines vorherigen Gastes. Lange oder kurze Stutzen?
Was heißt das jetzt, lange oder kurze Stutzen? Also bis übers Knie oder runter?
Es gibt doch die dann nur, sag ich mal, ein bisschen auf Schienbeinhöhe getragen werden und dann machen sie das so weit hochziehen, weißt du?
Nee, ich ziehe es hoch bis zu den Knien.
Okay, und dann jetzt eine Frage für meinen nächsten Gast, die du dir jetzt spontan überlegen kannst.
Sind es dann irgendwelche Gäste, die dann auch wieder mit Sport oder ehemalige Fußballprofis oder was? Weißt du schon, wer dein Gast ist?
Ja, also es ist entweder ein Spieler, also es ist ein ehemaliger Profi oder noch ein aktueller Spieler, also oder ein Trainer. Also das sind immer so in der Regel meine Gäste, genau.
Ah, dann frag ihn doch mal nach der Karriere, ob Trainer oder Spieler. Also wenn es ein Trainer ist, ob er dann doch lieber Spieler sein will oder das vergleicht. Und ein Spieler kannst du fragen, ob er eher dann mal Trainer werden will.
Okay, alles klar, notiert, ja, werde ich stellen. Ja, kommen wir nochmal zum Essen, wenn du die Auswahl hättest zwischen Döner, Pizza, Currywurst oder Pad Thai. Was würdest du davon nehmen?
Döner, Pizza, Pad Thai oder Currywurst? Döner, Pizza, nämlich Pizza.
Pizza, alles klar. Pad Thai ist auch sehr lecker, aber...
Ja, auch. Komischerweise esse ich hier in Deutschland wenig. Wenn wir in Thailand sind oder waren, ja, dann eher. Aber trotzdem, warum auch immer, es ist hier nicht so viel.
Ja, okay. Aber selbst machen kann ich nur empfehlen. Habe ich auch jetzt ein paar Mal selbst nachgekocht. Schmeckt 1:1 wie jetzt beim Thailänder hier in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Thailand schmeckt, aber ich gehe mal davon aus, dass es da nochmal authentischer noch schmeckt, möglicherweise. Ja, und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Da kenne ich ja schon so halb die Antwort, aber ich frage sie trotzdem nochmal, auch für die Zuhörer, Follower, Galatasaray oder Fenerbahce?
Boah. Also ich bin jetzt nicht komplett drin und die Löwen sind die Fener, oder? Fenerbahce sind die Löwen und Kanarienvögel sind andersherum sogar.
Andersrum.
Ah, siehst du, jetzt habe ich mir wieder irgendwelche Feinde gemacht.
Alles gut.
Aber tatsächlich würde ich eher, das ist schwierig. Ich habe mit Serhat Akin zusammengespielt, der war, ist eine lebende Legende gewesen bei Fenerbahce.
Ja.
Ich nehme Fener, warum? Weil Serhat mir damals auch ein Trikot besorgt hat von wie hieß der Brasilianer nochmal damals? Der Zehner von Alex.
Ja, ja, okay.
Ja, deswegen Fener.
Ja, alles klar, okay. Ja, das waren alle Fragen. Das war die Nachspielzeit. Ja, Timo, hast du super gemeistert. Ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, klar.
Und wünsche dir, sag ich mal, für die restliche Saison dann oder für die Rückrunde dann alles Gute und generell, ja, weiterhin viel, viel Glück und Gesundheit in deinem Leben. Und ja, sag einfach, wir bleiben in Kontakt und hören uns.
Dankeschön, mach's gut und bis dann.
Ja, bis dann, danke dir.
Ciao.
Ciao. Jaguar Fußball Podcasts hört ihr immer dann, wenn sie draußen sind und überall, wo es Podcasts gibt. Und um keine Folge zu verpassen, folgt mir auf meinen Kanälen und abonniert die Glocke. Bis bald, euer Jaguar.